Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Einen schönen guten Abend. Museen sollen mehr zum Klimaschutz beitragen. Das fordern deutsche Museumsdirektorinnen und Direktoren in einem offenen Brief an die Kulturstaatsministerin Monika Grütters. Darüber werden wir sprechen und auch über die Kritik des Architekten Stefan Braunfels am geplanten Museum der Moderne in Berlin. Er gießt da Öl in ein Feuer, das sowieso schon ziemlich heftig lodert. Und dann gibt's auch noch eine Opernpremiere in dieser Fazitausgabe, eine Opernrarität von Johann Christian Bach in Mainz. Klimaschutz, das ist das große Thema unserer Zeit. Über kurz oder lang wird der Schutz des Klimas alle Lebensbereiche erfassen. Die Mobilität, das Wohnen und Heizen, die Ernährung. Überall verbrauchen wir Menschen Energie, verbrauchen Ressourcen privat oder auch natürlich im Beruf, in den Institutionen. Jetzt haben rund 20 Direktorinnen und Direktoren von Museen in Deutschland einen offenen Brief an die Kulturstaatsministerin Monika Grütters geschrieben. Sie fordern eine dezentrale Taskforce, die sich einzig den klimapolitischen Herausforderungen in Museen und anderen öffentlichen Ausstellungshäusern widmet. Wie diese Taskforce arbeiten soll, welche Prozesse sie ankurbeln, vielleicht begleiten soll, das möchte ich nun Thomas Köhler fragen. Er ist der Direktor der Berlinischen Galerie und hat den offenen Brief mit unterzeichnet. Herr Köhler, guten Abend.
Guten Abend.
Wir müssen Energie sparen, Ressourcen sparen, das ist völlig klar, das wissen wir seit vielen Jahren. Warum kommt dieses Thema jetzt auf die Agenda der Museumsleute?
Das entspricht natürlich der allgemeinen Lage der Diskussion über den Klimawandel und die damit verbundenen Gefahren. Und Kulturleute machen sich darüber natürlich auch Gedanken, zumal sie meist nur indirekt oder sehr limitiert beeinflussen können, wie mit ihren Häusern umgegangen wird in klimatechnischer Art.
Schauen wir doch mal ganz konkret in Ihr Museum, in die Berlinische Galerie. Welche Maßnahmen können Sie denn ergreifen für mehr Nachhaltigkeit und welche haben Sie schon ergriffen?
Also ein ganz wesentlicher Wandel hat sich vollzogen bei der Beleuchtung des Hauses, die Umrüstung von Halogenbeleuchtung auf LED-Beleuchtung. Das hört sich jetzt trivial an, hat aber ganz massive Auswirkungen, denn LED-Lampen produzieren weitaus weniger Wärme. Das heißt, die Klimaanlagen brauchen auch nicht mehr so stark zu arbeiten, wie das bei der alten Beleuchtung der Fall war. Also wir gehen fest davon aus, dass es jetzt vor gar nicht allzu langer Zeit passiert, dass wir da Einsparungen haben werden, und zwar in ganz beträchtlichem Umfang.
Können Sie ungefähr mal Zahlen nennen, jetzt nicht in Euro und Cent, aber vielleicht so in Kilowatt? Wissen Sie, wie viel Ihr Haus verbraucht, so größenordnungsmäßig 10.000, 100.000 Kilowatt?
Also unsere Energiekosten liegen pro Jahr etwa bei 500.000 Euro.
Das ist natürlich eine Menge. Da kann man sich vorstellen, da ist Einsparpotenzial vorhanden.
Absolut. Man kann natürlich auch an den älteren Gebäuden immer an der Bausubstanz noch etwas verbessern. Die Fenster, die Dächer, die Wände, die kann man natürlich auch in irgendeiner Form dämmen, sodass man nicht mehr ganz so viel an Energie vergeudet. Unsere Technik war da in den letzten Jahren tatsächlich auch sehr kundig und hat teilweise manuell nachreguliert, hat den Einsatz von Klimaanlage den entsprechenden Witterungsgegebenheiten angepasst. Also wir waren da mit den wenigen Möglichkeiten, die wir hatten, schon, glaube ich, ganz gut unterwegs.
Die Tate in London hat im Juli den Klimanotstand ausgerufen und auch eine Selbstverpflichtung ist sie eingegangen. Also hat wirklich mit Jahreszahlen gesagt, wir wollen in so und so vielen Jahren so und so viel Energie sparen. Wird sowas angedacht auch durch diese Taskforce zum Beispiel, durch diese Initiative, die Sie jetzt ergriffen haben?
In der Tat, also es sollte sicherlich sowas entwickelt werden wie eine Checklist, an der man sich orientieren kann. Denn viele Bereiche im Museumswesen sind da ja betroffen, in Anführungszeichen. Das ist zum Beispiel auch der Ausstellungsaufbau, temporäre Architekturen. Aus welchen Materialien werden die errichtet? Werden die danach komplett entsorgt? Kann man diese Dinge wieder benutzen, weiter benutzen, länger einsetzen im Museumsbetrieb? Also letztlich eine Sensibilisierung des Museumsbetriebs für die Belange eines klimabewussten Arbeitens.
Und diese Sensibilisierung, die soll dann auch über den, wie soll ich sagen, über den Umweg Monika Grütters funktionieren?
Also wenn es dazu einen Appell gäbe, beziehungsweise sogar entsprechende Förderung, dann sind solche Dinge natürlich immer leichter umsetzbar. Im Moment sind da europäische Programme sehr stark im Gespräch. Das ist einmal die EFRE-Förderung, zum anderen die sogenannte BENE-Förderung. Das heißt, das sind europäische Mittel, die Kulturinstitute beziehungsweise die Eigentümer der entsprechenden Gebäude dabei unterstützen, solche Maßnahmen durchzuführen. Und das kann man sich natürlich durchaus noch in einem größeren Umfang vorstellen.
Jetzt fordern Sie in diesem offenen Brief eine Taskforce. Wer soll das machen? Gibt es da irgendwelche Vorstellungen? Das klingt so nach externer Beratung, das klingt nach Zertifizierung und nach Bürokratie.
Vielleicht ein bisschen Bürokratie, aber die Museen sind in den einzelnen Bundesländern ja in Landesverbänden organisiert. Und die könnten zum Beispiel so eine Anlaufstelle sein für eine derartige Taskforce. Deutschland ist ein föderal organisiertes Land, sodass es mit zentral organisierten Maßnahmen ohnehin vermutlich etwas schwieriger würde. Der Vorteil ist natürlich, dass man durch das föderale System auch wirklich kleinere Einheiten hat, die an derartigen Problemen arbeiten können. Und so würde ich mir das vorstellen tatsächlich.
Gibt es denn Museen, von denen bekannt ist, dass sie besonders nachhaltig agieren?
Also die neu gebauten Museen haben das natürlich etwas leichter, weil man ja diese Fragen schon seit geraumer Zeit erörtert, gerade was Klimatisierung anbelangt, die Klimatisierung des kompletten Gebäudes, aber auch der Depots. Also da haben es die jüngeren Museen sehr gut. Aber mir fallen vor allen Dingen auch immer die skandinavischen Kolleginnen auf, die da sehr viel früher schon sehr bewusst mit umgegangen sind. Und tatsächlich auch dieses Jahr wurde eine Willenserklärung der City of New York veröffentlicht, die auch alle Museen in der City of New York in die Pflicht nehmen möchte, bis 2025 den CO2-Ausstoß drastisch zu reduzieren.
Also diese Initiative, dieser offene Brief, er ist zu begrüßen, aber kommt ein bisschen spät. Würden Sie mir da zustimmen?
Also ich glaube, er kommt zu einer guten Zeit, wo man perspektivisch noch einiges erreichen kann, gerade auch, wenn man vielleicht das gerade in Planung befindliche Museum der Moderne in Berlin dann auch so als ein gutes Exempel nehmen könnte, dass man das also from the scratch schon so planen könnte, dass es also ein vorbildliches, grünes Museum der Zukunft werden kann. Der Zeitpunkt, sowas anzufangen, ist, glaube ich, immer gut.
Das sind dann auch ganz konkret bei diesem Museum natürlich dann auch Forderungen an die Architekten.
Absolut. Die müssten mit größtem Bewusstsein für derartige Fragestellungen ihren Entwurf umsetzen.
Und vielleicht auf ganz große Glasfronten verzichten, weil die Sonne unterstützen, die das Gebäude dann gewaltig aufheizt.
Ja, das ist sicherlich richtig. Aber auch bei großen Glasfronten gibt es natürlich mittlerweile technische Möglichkeiten, um diese Effekte eines Treibhauses im Gebäude zu reduzieren, zu minimieren. Da gibt es schon wahnsinnige Fortschritte. Also diese großen Designfragen, glaube ich, die kann man zwar auch erörtern, aber das muss jetzt nicht von Anfang an als Tabu ausgesprochen werden. Ich glaube, das kann man ganz gut in den Griff kriegen, wenn man eben ein Gebäude von vornherein mit Materialien, die umweltverträglich sind und mit entsprechender Technik ausstattet. Dann, glaube ich, kann man solche Fragen vermeiden, überhaupt über den Verzicht von großen Glasfronten nachzudenken.
Ein offener Brief von Museumsdirektorinnen und Direktoren an die Kulturstaatsministerin Monika Grütters mit Forderungen zu mehr Klimaschutz und Nachhaltigkeit auch in der Museumsarbeit. Thomas Köhler war das, der Direktor der Berlinischen Galerie. Herr Köhler, Dankeschön.
Ich danke Ihnen auch. Tschüss.
Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Ihre bekanntesten Arbeiten sind in den frühen 1980er Jahren entstanden. Helga Paris, damals Anfang 40, fotografierte Ostberliner Punks, Arbeiterin einer Textilfabrik, Künstlerfreunde, den Leipziger Bahnhof. Sie dokumentierte den Zerfall des historischen Stadtkerns von Halle und nach der Wende den Abzug der sowjetischen Streitkräfte aus ihrer Heimatstadt Zossen. Die Berliner Akademie der Künste widmet Helga Paris ab morgen eine umfangreiche Retrospektive. Lotta Wieden hat die 81-jährige Künstlerin besucht.
Jetzt lebe ich und jetzt trinke ich.
Ende der 70er Jahre tauchen im Berliner Stadtbezirk Prenzlauer Berg die ersten Punks auf. Mädchen mit bunten Haaren, Jungs mit Lederjacken und Sicherheitsnadeln im Ohr.
Und ich hatte Angst vor denen, weil die so martialisch Äußeres hatten. Und dann natürlich dauerte es gar nicht lange, dass meine Kinder auch grüne und rote Haare hatten und die Freunde von ihnen hierher kamen.
Helga Paris, geboren 1938 im heute polnischen Golno, aufgewachsen in Zossen bei Berlin, hat die grauen Haare im Nacken zu einem Knoten gesteckt. Schmunzelnd betrachtet sie ihre Bilder.
Und da habe ich erst gesehen, was das für zarte Wesen sind.
Almö zum Beispiel, der Junge mit den blonden, hochfrisierten Haaren.
Da habe ich dann viel später erst entdeckt, dass der eine Zigarette in der einen Hand hat und die andere Hand hält da drunter, damit die Asche nicht auf meinen Fußboden fällt. Und das fand ich so rührend, ja.
Gut 275 Fotos in 4 Sälen zeigt die Ausstellung. Es ist die bislang größte Würdigung der Autodidaktin Helga Paris, für deren Werk es in der DDR nie einen Markt und nur wenige Ausstellungsmöglichkeiten gab. Ein Umstand, der ihr natürlich auch große Freiheit verschaffte. Sie habe, sagt Helga Paris, immer nur fotografiert, was ihr am Herzen lag.
Und das ist eben auch etwas, was sie so interessant macht. Sie hat nie Ideologie fotografiert oder nie ideologisch fotografiert,
sagt Kuratorin Inka Schube.
Man wird bei ihr höchstens mal so einen DDR-Wimpel im Hintergrund finden oder so, aber es ging nie darum zu zeigen, so sieht jetzt aber die DDR aus. Ich glaube, sowas hat Helga Paris tatsächlich nicht interessiert. Das ging darum, was es bedeutet, jetzt hier an diesem Ort zu sein, in dieser Geschichte.
Zum Beispiel Halle. Ab 1983 beginnt Helga Paris, den Verfall des historischen Stadtkerns zu dokumentieren. Sie fotografiert vom Einsturz bedrohte Fachwerkhäuser, kaputte Dächer, ganze Straßenzüge, die wirken, als hätte der Zweite Weltkrieg gerade erst aufgehört. Und sie porträtiert die Menschen, die hier leben. Häuser und Gesichter nennt Helga Paris diese Serie, für die sie 2 Jahre lang zwischen Berlin und Halle pendelt.
Es war sehr anstrengend und mit meinem Trabant darunter fahren war wirklich. Aber ich habe es gemacht, weil ich mich verantwortlich fühlte, dass das nicht alles zusammenbricht. Und dann gibt es nichts mehr.
Eins ihrer Hallebilder zeigt eine ältere Dame in Mantel und Hut. Sie ist offenbar gerade von einem Spaziergang heimgekehrt. Jetzt steht sie in einer menschenleeren Straße, schaut direkt in die Kamera, die linke Hand in der Manteltasche, die rechte in Brusthöhe, hält eine etwa 40 cm lange Fasanenfeder kerzengerade in die Luft. Ein Bild der Selbstbehauptung unter allen Umständen. Die Serie soll Mitte der 80er Jahre in einer Galerie am Marktplatz gezeigt werden, doch kurz vor der Eröffnung, der Katalog ist schon gedruckt, wird die Ausstellung verboten. 4 Jahre später fällt die Mauer. Helga Paris begann ihr fotografisches Werk denkbar unspektakulär. Die ersten Fotos, das zeigt die chronologisch aufgebaute Ausstellung, gelten dem privatesten. Ihren Kindern Anfang der 1960er Jahre. Da ist sie Mitte 20. Es folgen Porträts der Nachbarfamilien, die mit ihr im gleichen Haus leben. Später, als alleinerziehende Mutter, macht sie Fotos von den umliegenden Geschäften, beginnt ihre Kneipenserie, die Müllfahrerreportage. Schließlich fotografiert sie ganz Ost-Berlin, wird zur Chronistin des Alltags in der DDR. Bis 1989. Wendezeit und Mauerfall aber finden in ihren Bildern nicht statt. Die Dinge seien ihr damals alle viel zu laut vorgekommen, erzählt Paris. Gleichzeitig sei sie erleichtert gewesen.
Ich war erlöst, dass jetzt aus aller Welt die Journalisten die DDR durchkämmten und alles wurde fotografiert. Ich brauchte nicht bis an mein Lebensende diesen Zusammenbruch fotografieren.
Nach der Wiedervereinigung widmet sich Helga Paris wieder ganz dem Privaten. Und vielleicht zum ersten Mal überhaupt beschäftigt sie sich nur mit sich selbst, mit ihrer Herkunft, ihren Ängsten. Es entsteht die Serie Erinnerung an Z. Sie zeigt Zossen die Stadt, in der sie das Ende des Krieges erlebt, in einer Familie von lauter Frauen. Männer gibt es keine mehr. Eine Kindheit in unmittelbarer Nachbarschaft auch zu 60.000 sowjetischen Soldaten, die nach dem Krieg in Zossen stationiert werden. Die Fotos, die Helga Paris hier Anfang der 90er Jahre macht, zeigen lachende junge Männer an einem See in merkwürdig altmodischen Badehosen. Offenbar heimlich aufgenommene Uniformierte in einem Wäldchen, bedrohlich wirkende Kasernenmauern, die verstörende Aufnahme eines Affenkopfes. Auch den Abzug der Roten Armee 1994 hält Helga Paris fest. In einem Dokumentarfilm im Eingangsbereich der Ausstellung sieht man die Fotografin an einer Straßenbiegung stehen. Jedes Mal, wenn eins der russischen Militärfahrzeuge an ihr vorüberkommt, drückt sie auf den Auslöser. Sie wirkt heiter. Fast gelöst.
Bis zum 12. Januar ist diese Ausstellung zu sehen. Helga Paris, Fotografin in der Akademie der Künste in Berlin. Lotta Wieden hat diese so einflussreiche Fotografin mit ihrer deutsch-deutschen Karriere besucht. Vorhin im Gespräch mit Thomas Köhler von der Berlinischen Galerie haben wir am Ende auch kurz über den geplanten Neubau des Museums der Moderne in Berlin gesprochen, über die Architektur, die selbstverständlich auch für den Energieverbrauch eines Gebäudes verantwortlich ist. Jetzt wollen wir über den geplanten Neubau allerdings nicht aus energetischer Sicht sprechen, sondern eine grundsätzliche Frage stellen. Zerstört nämlich das geplante Museum den städtebaulichen Zusammenhang? Stellt er vor allem die neue Nationalgalerie von Mies van der Rohe, diese Architektur-Ikone der Moderne, stellt er diese Ikone ins Abseits. Das behauptet der Architekt Stefan Braunfels. Er gießt damit weiter Öl ins Feuer einer hitzigen Debatte um dieses geplante Museum. Die Hintergründe wird uns nun unser Architekturkritiker Nikolaus Bernau erklären. Herr Bernau, Braunfels hat selbst wichtige Museumsneubauten gebaut, so zum Beispiel die Pinakothek der Moderne in München. Was motiviert ihn denn dazu, die Kollegen Herzog und de Meuron, von denen dieser Entwurf hier in Berlin ja stammt, die so massiv anzugreifen?
Na, ich denke, so eine Art Kombination aus verschiedenen Motiven. Also das eine ist zweifellos bis an die Eitelkeit gehendes Selbstbewusstsein. Also Braunfels weiß einfach, was er gebaut hat und was er geplant hat, was er kann und auch übrigens, wie preiswert er gebaut hat. Also die Pinakothek der Moderne war bis an die Grenze des Erträglichen hinein billig. Das hat jetzt ziemliche Folgenkosten zur Folge, aber immerhin, er weiß einfach mal, wie man Museen baut und wie, vor allem, wie man Tageslichtmuseen baut. Und ich glaube, als Architekten, das ist die zweite Ebene, ärgert ihn wahnsinnig, wie mit dem Werk anderer Architekten umgegangen wird. Vor allem in diesem Falle mit dem Werk von Mies van der Rohe, der wirklich einer der super Architekten des 20. Jahrhunderts ist, und mit dem Werk von Hans Scharoun. Und das dritte ist, glaube ich, so eine Ebene von Bürgerschaftlichkeit. Deswegen hat er jetzt auch diese Zeichnungen veröffentlicht, hat eben auch ein eigenes Buch über das Kulturforum, das zentral um seine eigenen Entwürfe geht, aber eben auch den ganzen Prozess nochmal aufrollt, wie dieses Kulturforum sich entwickelt hat, publiziert auf eigene Kosten. Einfach, weil er meint, ich als Bürger bin verantwortlich dafür, dass Politiker gute Entscheidungsgrundlagen haben.
Die Philharmonie von Hans Scharoun auf der einen Seite des Kulturforums, dann an der anderen Seite Mies van der Rohe und dazwischen dann dieses geplante neue Museum. Wie argumentiert denn jetzt Stefan Braunfels?
Ja, er argumentiert vor allen Dingen mit zwei Zeichnungen. Das ist ganz faszinierend. Wir werden sie übrigens bei uns auch ins Internet stellen können. Die eine Zeichnung zeigt eine Innenansicht aus der neuen Nationalgalerie heraus auf den geplanten Neubau von Herzog und de Meuron. Und da sieht man eben schlichtweg eine große Ziegelwand. Also die ist ein bisschen aufgebrochen und da ist dann unten ein bisschen durchlöchert, so nach dem Modell von piemontesischen Scheunen in dem Sinne. Aber es ist letztlich einfach eine große Ziegelwand wie bei einer Scheune. Und die andere Ansicht zeigt die neue Nationalgalerie im Ablauf der Potsdamer neuen Potsdamer Straße mit dem dahinterstehenden geplanten Museum der Moderne. Und da wird eben doch sehr krass das deutlich, was in den Plänen bis jetzt nun ja angedeutet war, wenn man so will. Die neue Nationalgalerie wird zum Anhängsel des Kulturforums. Sie hat ja ihre Öffnung quasi oder ihre große Hauptzugangstreppe weg vom Kulturforum. Das war immer schon ein Problem, aber ist eine Entscheidung von Mies van der Rohe gewesen. Er hätte diesen Bau in jede Richtung machen können. Berlin hätte damals alles gebaut. Er war einfach der Superstar der Architektur. Er hat sich entschieden, diese Treppe weg von der Philharmonie zu leiten, um die Autonomie der neuen Nationalgalerie zu zeigen, um zu zeigen, das ist ein Tempel. Das ist nicht nur ein Haus für Kunst, sondern das ist selber ein Stück Kunstwerk, das man eben auch einzeln erleben soll. Und jetzt der Neubau, der grenzt den regelrecht aus. Da gibt es nicht mal anständige Türen.
An einer Seite.
An einer Seite, klar. Ja, also grenzt ihn aber richtig systematisch weg. Man kann auf den Perspektiven, auch von Herzog und de Meuron, den Perspektiven übrigens, die neue Nationalgalerie praktisch nicht mehr sehen.
Warum hat darüber noch nie jemand in der Diskussion, die ja schon eine ganze Weile dauert, gesprochen?
Ich denke, ein zentrales Argument war, Pläne sind immer sehr, sagen wir mal, unerotisch für eine öffentliche Debatte, während jetzt so Perspektivzeichnungen sind ein echtes Argument. Diese Perspektivzeichnungen wurden zwar in den letzten 3 Jahren immer wieder eingefordert bei der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, beim Kulturstaatsministerium, bei den Architekten, aber sie wurden nie geliefert. Jetzt hat sie der Bürger Braunfels, wenn man so will, geliefert.
Der hat sie nachgezeichnet.
Er hat sie nachgezeichnet aus den vorhandenen Materialien. Das sind natürlich Perspektivzeichnungen von einem Kritiker des Projekts, aber sie sind, ich habe das ein bisschen nachmessen können, sehr, sehr genau eingemessen. Das sind Überzeugungsblätter, wenn man so will.
Aber wenn Sie jetzt sagen, das Gebäude, das stört den Blick, dann stellt sich natürlich die Frage, diesen Blick würde jedes Gebäude, egal was man da hinbaut, zerstören.
Es gab einige Wettbewerbsentwürfe, die waren da vorsichtiger, sagen wir es mal so. Aber das Entscheidende ist, und deswegen gibt es ja überhaupt die Debatte, das ist der Sonderfall, es gibt eine Alternative als Grundstück. Diese Alternative wurde aber politisch ausgeschlossen. Absurderweise hat in der letzten Woche die Stiftung Preußischer Kulturbesitz sämtliche Vorurteile bestätigt, indem sie auch noch öffentlich bekannt gegeben hat, ja, wir bauen an dieser Stelle, weil es die repräsentativste Stelle ist und weil es die Stelle ist, die die Sammler gewollt haben. Das heißt, das sind beides überhaupt keine museologischen Argumente. Es gibt ein Grundstück hinter der neuen Nationalgalerie, das ist seit 1964 freigehalten worden für eine Erweiterung dieses Gebäudes. Das könnte man ohne Probleme bauen. Das hat Braunfels mal in einem früheren Entwurf gezeigt. Volkwin Mark, der Hamburger Architekt, hat das nochmal bestätigt. Man kann das Raumvolumen, das gefordert ist, auch an einer anderen Stelle unterbringen. Ansonsten hätten wir die ganze Debatte nicht.
In der Schweiz ist es üblich, ich denke sogar vielleicht vorgeschrieben, dass die Umrisse von Neubauten mit so Stangen abgesteckt werden, damit man sich da ungefähr das vorstellen kann. Höhe, Breite, Tiefe. Wäre das nicht auch vielleicht hier mal eine Lösung, damit man überhaupt weiß, welche Größe da platziert wird?
Das wäre eine grandiose Lösung. So etwas hat es übrigens in Berlin auch schon einmal gegeben, nämlich 1984 für das Projekt von Hans Hollein, auch für das Kulturforum. Das Kulturforum hat ja wirklich 60 Jahre Planungstrauma inzwischen hinter sich. Es hat solche Gerüste damals gegeben und diese Gerüste haben dazu geführt, dass das Projekt in den Akten verschwand. Das ist natürlich die große Angst derjenigen, die dieses Projekt Museum der Moderne jetzt gerade vorantreiben, vor allem Kulturstaatsministerin Grütters und die Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Als es die Initiative der Galeristin Christine Feireis gab, solche Gerüstmodelle zu bauen, wurde die einfach abgelehnt. Dabei ist das tatsächlich ein geradezu ideales Mittel, um eine öffentliche Debatte halbwegs sauber führen zu können.
Herr Berner, am kommenden Donnerstag wird der Haushaltsausschuss des Bundestages über das Projekt beraten. Schon jetzt ist klar, dass das Gebäude viel, viel teurer wird. Glauben Sie, dass diese Argumente von Stefan Braunfels, irgendwie die Vorbehalte bei so manchen Abgeordneten gegenüber diesem prestigeträchtigen Projekt irgendwie verstärken?
Also die Vorbehalte auf jeden Fall, es sind einfach 450 Millionen Euro. Das kann man mal vergleichen, sagen wir mal zum Beispiel mit der Sanierung der Rostocker Kunsthalle, die gerade bei 7 Millionen hängt und niemand weiß so genau, ob das wirklich klappen soll oder noch viel, viel kleineren Summen. Teilweise sind es 10.000 Euro, die in Deutschland fehlen. Und da werden einfach mal Baukostensteigerungen von 200 auf 450 Millionen Euro sang- und klanglos akzeptiert. Das ist zunehmend ein Problem. Berlin kriegt wahnwitzig viel Baugeld und gleichzeitig, ja, das muss man immer im Hinterkopf haben, hat die Stiftung Preußischer Kulturbesitz nicht genügend Betriebsetat, um ihre Gebäude instand zu halten. Das heißt, es müssen Notdächer errichtet werden. Das ist völlig absurd. Sie baut ständig neue Flächen, aber sie kann diese Flächen gar nicht mehr instand halten.
Vielleicht doch noch ein Satz zu dem energetischen Aspekt. Wir haben vorhin gehört, Thomas Köhler hat gesagt, die Architekten haben das alles im Blick und das könnte ja ein Musterbau werden an Nachhaltigkeit.
Sagen wir so, die Wahrscheinlichkeit ist nicht so wahnsinnig groß, aus zwei ganz einfachen Gründen. Das eine ist, durch die Reduzierung des Umfangs des Gebäudes, es muss etwas kleiner und schmaler werden, müssen sie sehr, sehr tief in die Erde reingehen. Das heißt, sie müssen mit Stahlbeton bauen. Auch die Rahmung des Gebäudes nach außen hin mit dieser scheinbaren Ziegelwand, das sind faktisch Betonplatten, auf die Ziegel geklebt werden. Beton ist so etwa der umweltfeindlichste Baustoff nach Aluminium, den man sich vorstellen kann. Das heißt, das wird ein reaktionärer Bau bis in die Knochen hinein. Es ist völlig egal, welche Energietechnik da noch reinkommt. Da können die das ganze Dach mit Solarpanelen belegen, was sie nicht tun werden. Das wird nichts daran ändern. Das ist ein Fossil in einer modernen Zeit.
Klare Worte, der geplante Neubau des Museums der Moderne in Berlin am Kulturforum und die massiven Einwände unter anderem des Architekten Stefan Braunfels. Erläuterungen waren das von unserem Architekturkritiker Nikolaus Berner und Herr Bernau, Sie hatten es gesagt, diese Zeichnung von Braunfels können Sie auch auf unserer Internetseite finden. Das ist sehr eindrucksvoll, diese Gegenüberstellung, deutschlandfunkkultur.de. Nikolaus Berner, danke.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die kommen jetzt von Oliver Thoma.
In den meisten deutschen Medienhäusern haben immer noch Männer das Sagen. Das geht aus einer Studie des Vereins Pro Quote hervor, die Bundesfrauenministerin Franziska Giffey heute vorgestellt hat. Der Verein hat einen eigenen Indikator, den sogenannten Frauenmachtanteil, entwickelt. Er bezieht mehrere Stufen der Hierarchie mit ein.
Eine Chefredakteurin hat natürlich mehr Macht als eine Abteilungsleiterin, kann natürlich noch besser Themen in das Blatt oder auf die Online-Plattform bringen als jemand, der nur stellvertretende Abteilungsleiterin ist.
Erklärt Edith Heidkämper aus dem Vorstand des Vereins. Der Frauenmachtanteil in den Chefredaktionen der größeren Lokalzeitung betrage nur 10%. Ausgewogene Machtverhältnisse wurden lediglich bei den Publikumszeitschriften ermittelt. Auch bei den 100 reichweitenstärksten Online-Medien liege der Frauenmachtanteil in den Führungspositionen bei gerade 30%. Die für die Oscars zuständige Academy hat entschieden, dass die Netflix-Produktion Lionheart nicht für Nigeria bei den Oscars in der Kategorie Bester internationaler Film antreten darf. Lionheart wäre die erste Oscar-Nominierung überhaupt für einen nigerianischen Film gewesen. Die Begründung schockierte viele. Es werde zu viel Englisch gesprochen. Regisseurin Genevieve Naschi wies darauf hin, dass die englische Amtssprache ein Überbleibsel der britischen Kolonialmacht sei. Kritiker werfen der Academy Geschichtsvergessenheit vor. Der Schauspieler Sani Muasu will aus dieser Entscheidung lernen.
Disappointing to say the least. We need to make more movies.
Ich war enttäuscht, um es vorsichtig zu sagen. Wir brauchen mehr Filme in einem Format wie Lionheart, aber in lokalen Sprachen. Nigeria ist mit über 500 Sprachen gesegnet. Manche davon wie Yoruba, Hausa oder Igbo sind stark in Filmen vertreten. Deshalb müssen wir herausragende Filme produzieren, die die ganze Welt erobern, in unseren eigenen lokalen Sprachen. Ich denke, das sind die Lehren daraus.
I think this is our take home from this.
James Dean wird 64 Jahre nach seinem Unfalltod in einem Action-Drama zum Vietnamkrieg auftreten. Das berichtet das Fachmagazin Hollywood Reporter. Der Filmstar, der 1955 ums Leben kam, soll mit Hilfe von Computertechnik in den Film integriert werden. Dafür nutzt das Unternehmen Magic City Films alte Drehsequenzen und Fotos. Filmkritiker Thomas Klein zeigte sich im Deutschlandfunk Kultur skeptisch.
Natürlich sind nicht nur Schauspieler auch betroffen, was es eventuell für sie bedeuten könnte, weil im Grunde genommen heißt es für jeden größeren Superstar, ich sage jetzt mal Leonardo DiCaprio, langfristig ja auch, wenn der irgendwann mal keine Lust mehr hat, wenn er vielleicht verstorben ist, kann es gut und gerne passieren, dass der Produzent sagt, wenn der das Original nicht zur Verfügung steht, holen wir es uns halt von der Festplatte. Das finde ich auch relativ bedenklich.
Die Produzenten des Films Finding Jack erhielten die Zustimmung von Deans Familie. Die Schauspielerin Nicole Heesters erhält den Deutschen Hörspielpreis der ARD. Sie werde für ihre Leistung im Hörspiel Die Jahre ausgezeichnet, teilte der Südwestrundfunk mit. In der Produktion leiht die 82-Jährige gemeinsam mit ihrer Kollegin Corinna Harfuch den Lebenserinnerungen der französischen Autorin Annie Emo ihre Stimme. Heesters war die erste Tatortkommissarin und spielte in zahlreichen Kinofilmen. Das Hörspiel Die Jahre kann einen Monat lang in der ARD-Audiothek angehört werden.
Fazit: Die Kultur vom Tage im Internet. deutschlandfunkkultur.de/Fazit.
Jeder, der eine Oper ausgräbt und aufführt, der behauptet, dieses Werk ist es wert, der Vergessenheit entrissen zu werden. So etwas ist heute am Staatstheater in Mainz geschehen. So eine These ist dort aufgestellt worden. Dort hatte nämlich ein Stück Premiere, das fast 250 Jahre lang nicht aufgeführt wurde, das also keiner kennt, Sanaida von Johann Christian Bach. Das war der jüngste Sohn von Johann Sebastian Bach. Uwe Friedrich hat die Premiere gesehen und wird uns nun sagen, ob es dem Schauspieler Max Hopp, der Regie geführt hat, gelungen ist, dem Werk neues Leben einzuhauchen. Live in Mainz, Uwe Friedrich, guten Abend.
Guten Abend.
Johann Christian Bach, ein Komponist der Vorklassik. Welche Geschichte erzählt er denn in dieser Oper Sanaida?
Das ist im Grunde noch barock üblich. Es ist auch ursprünglich ein Libretto von Metastasio gewesen, dem wichtigsten Librettisten der Barockopern. Also es kommt diese Prinzessin Sanaida an den Hof von Tamasse, soll verheiratet werden, der liebt aber eine andere, muss sie aus dem Weg schaffen, will sie hinrichten lassen. Sie fügt sich da interessanterweise auch rein, obwohl ihr Vater den Herrscher dazu bringen will, sie doch zu begnadigen. Sie sagt aber, nein, nein, das ist schon alles in Ordnung, richtet mich ruhig hin. Darauf ist der Herrscher so gerührt, dass er sagt, sie liebt mich offenbar wirklich. Ich begnadige sie jetzt doch und heirate sie und nicht die, die ich vorher eigentlich geliebt habe. Happy Ending. Also das steckt alles noch wirklich bis zu den Ellenbogen in Barock. Konvention und die Spannung entsteht durch die Musik, die schon einen deutlichen Schritt weiter ist.
1763 komponiert. Was zeichnet denn diese Musik von Johann Christian Bach aus?
Johann Christian Bach ist der jüngste Sohn von Johann Sebastian. Er ist der, der eine richtig internationale Karriere gemacht hat, mit allen Wassern gewaschen. Domorganist in Mailand, dann Opernkomponist in London. Mozart hat ihn bewundert und man hört auch sofort, warum. Weil es in so vielen Ensembles, in der Orchesterbegleitung, in der Stimmführung wirklich die direkte Vorstufe ist. Und wir können mal hören, wie es klingt, wenn Mustafa, der Bariton Brad Carter, richtig wütend ist.
Du Schande, verräst die Familie.
Brett Carter haben wir gehört als Mustafa. Und diese Klänge, die lassen natürlich schon Mozart erahnen, vor allem auch in den Begleitstimmen, so ein bisschen diese synkopierten Muster. Adam Bansby, er hat dirigiert, Herr Friedrich, wie hat er das denn gemacht?
Adam Bansby ist ja vor allem bekannt für die Jazz-Operetten, die er dirigiert hat an der Komischen Oper, und der ist darüber hinaus ein Musical-Spezialist, gebürtiger Kalifornier. Ich fuhr so ein bisschen skeptisch hin und dachte, passt das zusammen, und komme begeistert raus und sage, das passt super zusammen, weil Adam Bansby nämlich von diesen Operetten her weiß, wo liegt die Pointe einer Arie, einer Phrase, einer musikalischen Bewegung. Das geht immer nach vorne, das hat Drive. Er übertreibt es nicht, es wird nicht zu jazzig oder irgendwie aufgeraut, allenfalls in den Rezitativen, die er vom Klavier aus begleitet. Und den Sängern gefällt das offenbar auch ganz gut, was Adam Bansby ihnen da anbietet und worauf sie sich dann setzen können. Alexandra Samuilidou als Zanaida ist sehr gut. Aline Deleanu, ein Countertenor als Tamasse. Etwas, man glaubt ja als Kritiker, irgendwann hat man alles erlebt. Heute gab es doch was Neues. Der zweite Countertenor ist erkrankt. Die Rezitative hat der Repetitor als Bariton gesungen und die Ariens wie Emanuel Marial, der Countertenor. Das war nochmal eine Verfremdung, die wiederum dazu passt, dass David Bennett eine Rolle als Schauspieler spricht. Also das Werk wird in vielfacher Weise auch nochmal aufgebrochen.
Jetzt sollten wir natürlich auch noch über die Szene sprechen. Der Schauspieler Max Hopp hat Regie geführt, das macht er gelegentlich. Wie hat er denn die Menschen in diesem Oper Zanaida in Szene gesetzt?
Madis Nurms hat ihm eine Ausstattung gemacht, die sehr auf Fantasy setzt. Also die tragen zum Teil Boxhörner, so gewundene Hörner und Fantasy-Kostüme. Es kommt mal was aus dem Bühnenhimmel geschwebt, unter anderem eine veritable Guillotine. Und Max Hopp dramatisiert vor allem die Schlüsselszenen, wenn diese verfeindeten Brüder, der König und sein in dieser Version verkrüppelter Bruder, sich bekämpfen. Da ist wirklich ganz körperhaftes Spiel auf der Bühne, wie der eine den anderen erniedrigt. Dann gibt es wieder Szenen, wo er wirklich der Musik insofern vertraut, als er dass er nicht den Fehler macht, das Statische in so zwanghafte Aktionen aufzubrechen. Erzählt die Geschichte so klar, wie es denn geht. Also so kurz, wie ich es zu Anfang gesagt habe, ist es ja nicht. Das hat ganz viele Wendungen, dauert gut 2,5 Stunden. Aber man hat doch zumindest vage das Gefühl, dass man diesen ganzen irrationalen Wendungen folgen kann.
Also fasse ich Sie richtig zusammen, Herr Friedrich, wenn ich sage, diese Ausgrabung war lobenswert?
Die ist sehr lobenswert. Die haben hier ein bisschen gemogelt. Das Bachfest hat in Leipzig hat das Stück auch schon mal gespielt. Also zum allerersten Mal ist es nicht. Aber ich habe es vorher nicht gekannt. Ich habe es sehr gerne gehört. Und hier wird wirklich eine musikhistorische Lücke geschlossen. Es hat dann doch die Ohren für Mozart wieder neu geöffnet.
Johann Christian Bach, Zanaida. Die Premiere am Staatstheater in Mainz. Vielen Dank an Uwe Friedrich, live aus Mainz. Was vom Osten übrig blieb, am Montag haben wir hier in Fazit diese kleine Reihe gestartet. Morgen werden wir sie beschließen. Wir haben Kulturleute, Kulturschaffende, wie es in der DDR hieß, gefragt, was geblieben ist, was verloren ist, was bewahrt werden sollte, wovon man sich völlig zu Recht verabschiedet hat. Heute beantwortet Christoph Tannert diese Frage. Er ist Jahrgang 1955 und hat Ende der 70er Jahre Kunstgeschichte und Archäologie an der Humboldt-Universität studiert und sich damals bereits als Publizist und Ausstellungsmacher für bildende Kunst abseits des Mainstreams engagiert. 1989 gehörte er zu den Dissidenten, die sich für einen eigenständigen demokratischen Staat neben der Bundesrepublik eingesetzt haben. Heute leitet Christoph Tannert das Künstlerhaus Bethanien in Berlin. Gerd Brendel hat ihn besucht.
Was für mich aus der DDR übrig bleibt, sind Gedankengespräche und Kunstwerke. Für mich sind das immer Dinge, die mit Kunst zu tun haben. Und selbst wenn von Kunst, die in Ostdeutschland produziert worden ist, heutzutage kaum etwas zu sehen ist, so leben doch die Künstlerinnen und Künstler noch und produzieren weiter und produzieren interessante Dinge. Ich denke in erster Linie an meine Generation, Menschen, die zwischen 1955 und 1960 geboren wurden und schon in den späten 70er Jahren eigentlich in eine Distanzposition zu den offiziell verkündeten Richtlinien und Normen gekommen sind. Und in deren Werken spricht etwas, was zu tun hat, nicht nur mit dem Ich-Bewusstsein der Künstler und Künstlerinnen selbst, sondern mit etwas Größerem, nämlich mit der Frage nach Heimat und Nation. Also ich denke bewusst nicht an Werner Tübke. Ja, an Bernhard Heisig. Ich denke an Künstler wie Ralf Kerbach zum Beispiel, der Figuren gemalt hat, die riesige Säcke, soziale Bürden auf ihrem Rücken schleppen, die Kopfstümpfe im Wald sehen und einen deutschen Zwilling, der aneinander gewachsen mit einem Koppel verbunden ist. Gerade unter den aktuellen Bedingungen wäre es interessant zu hören und zu schauen, was DDR-Künstlerinnen und Künstler seit den 70er Jahren in diese Debatte zu Identität und Deutschland zu sagen haben. Ostdeutsche wollen gerne das sehen oder wiedersehen, mit dem sie aufgewachsen sind, und sie wollen eine Brücke finden zu ihrer Herkunft, zu ihrem Ich, zu dem, was sie ausmacht. Und Künstler und Schriftsteller und Musiker und Texter haben da eine Menge geliefert. Ein ganz wichtiger Song, Cornelia Schleime, die Malerin mit der Band Zwitschermaschine, Geh übern Fluss. Ich habe 1989 im Herbst an einem großen Ausstellungsprojekt gearbeitet, das dann eben auch nicht in Westdeutschland stattfinden sollte, sondern es sollte in Paris stattfinden. Das ist ein riesiges Projekt gewesen. Das war die allergrößte Ausstellung mit DDR-Subkultur, die es überhaupt gegeben hat. Mit über 200 Künstlerinnen und Künstlern in Paris, in der großen Halle La Villette, auf Einladung der französischen Offiziellen. Und interessant war, dass der DDR-Kulturminister als Privatperson an dieser Eröffnung teilnahm. Daran konnte man sehen, dass der ministerielle Repräsentant dafür nicht mehr repräsentierte. Die Subkultur repräsentierte sich selbst. Man muss sich nicht wundern, dass es gerade in der jüngsten Generation so eine Art Rollback gibt und eine neue Bewegung, die ganz stolz darauf sind, Ostdeutsche zu sein. 30 Jahre lang ist darauf nicht Bezug genommen worden, aber jetzt bricht dieser Riss hervor und die jüngste Generation sucht nach Antworten und verlangt, dass sie mit am Tisch sitzt und dass diese Ungleichbehandlung zwischen Ost und West aufhört.
Was vom Osten übrig blieb, in unserer kleinen Fazitreihe zum 30-jährigen Mauerfall-Jubiläum, war das Christoph Tannert. Er leitet das Künstlerhaus Bethanien in Berlin. Gerd Brendel hat ihn besucht. Morgen werden wir diese Reihe abrunden. Dann wird uns der Schriftsteller Ingo Schulze sagen, was aus seiner Sicht vom Osten übrig geblieben ist. Und nun hier in Fazit der Blick in die Feuilletons von Hans von Trotha.
Nicht nur der Mauerbau störte Dreharbeiten am Brandenburger Tor, nämlich die zu Billy Wilders 1, 2, 3, sondern auch der Mauerfall. Da war es Peter Kahanes wirklich sehenswerter Film »Die Architekten«. Eine schöne Idee der Taz, daran zu erinnern. Der Mauerfall, schreibt Daniel Kretschmar, kommt in einem ungünstigen Moment. Der Drehtag am Brandenburger Tor steht noch aus. Die Nacktheit, diese quälende Leerstelle auf dem Pariser Platz, der Blick in den nahen und doch so fernen Tiergarten soll eine Schlüsselszene für die Architekten tragen. Und jetzt, im Dezember 89, sind dort die Massen, Fernsehübertragungswagen aus aller Welt. Der Film erzählt die Geschichte einer Gruppe Architekten, die ein lebenswertes und menschenfreundliches Umfeld statt der grauen Plattenbautristesse erschaffen wollen und dabei am erstarrten System scheitern müssen. Die Trias Architekten, menschenfreundliches Umfeld, herrschendes System, ist bis heute nicht ohne Sprengkraft. Nehmen wir Berlin. Für das Markus Wöller in der Welt angesichts des umstrittenen Museums des 20. Jahrhunderts nichts Geringeres als die unglaubliche Odyssee des Berliner Kulturforums beschwört. Oder Paris, nein, Shanghai, oder beide. Das Centre Pompidou eröffnet eine neue Filiale, meldet Laura Helena Wurth in der FAZ, in Shanghai. David Chipperfield baut, heißt es weiter, und man ist spontan versucht zu fragen, wer sonst. Chipperfield kann alles, sogar dann, wenn noch nicht klar ist, was er bauen soll. Gewünscht war ein, Zitat FAZ, Ausstellungshaus für irgendetwas. Was genau man zeigen wollte, Autos, Konzerte oder eben Kunst, war noch nicht klar. Chipperfield sieht sich in der Tradition der großen Klassiker des Städtebaus. Jede Stadt hat einen Bahnhof, also baut man einen Bahnhof, auch wenn man die Züge noch nicht hat, wird er in der FAZ zitiert. Er hätte auch sagen können, wenn ich ein Museum baue, ist eh klar, dass ich kein Museum baue. Dann wären wir gleich bei Bob Dylan gewesen. Oder doch fast. Zumindest schon mal bei Adorno. Der hat gesagt, wenn ich eine Vorlesung zur Einführung in die Philosophie halte, dann ist klar, dass ich keine Vorlesung zur Einführung in die Philosophie halte. Und von diesem Zitat aus ist immerhin einer, nämlich Edo Rehns, und mit ihm die FAZ und mit ihr dann natürlich auch die geneigte Leserschaft bei Bob Dylan. Zu dessen bislang unbekannten Duetten mit Johnny Cash Rehns schreibt, wenn Bob Dylan Country-Musik macht, dann ist klar, dass er keine Country-Musik macht. Und was würde James Dean in einem Vietnam-Film machen, in dem es laut Taz im Wesentlichen um Hunde geht? Er würde sicher nichts machen, was sich im Wesentlichen um Hunde dreht. Er kann aber gar nichts machen, weil er seit 64 Jahren tot ist. Nun findet sich in einem noch zu drehenden Film namens Finding Jack aber eine Rolle mit so äußerst komplexer Charakterentwicklung, dass nach Monaten der Suche nur James Dean dafür in Frage gekommen sei, so der Regisseur, so der Hollywood Reporter, so die Taz. Also soll James Dean computergeneriert werden. Was die Süddeutsche fragen lässt, erleben wir also bald auch eine Renaissance von Marilyn Monroe und Humphrey Bogart? Die Taz stellt die Frage anders, nämlich, wollt ihr den totalen Dean? Und lässt in einem Pro und Contra Ambros Weibel Ja sagen und Peter Weißenburger Nein. Weibel fragt sich, warum, wenn es schon um Hunde geht, nicht Charlie Chaplin aus Ein Hundeleben oder die wunderbare Liz Taylor aus Lassie wiederbelebt wird oder eben gleich Lassie selbst. Nein, James Dean soll es sein. Aber wieso? Die Antwort liegt nach Weibel in der Grundfrage, die bei jeder Produktion von Kunsthandwerk irgendwann auftaucht. Warum eigentlich nicht? Während Peter Weißenburger meint, es ist erstaunlich, wie die Bildtechnik immer besser wird und die Filmideen gleichzeitig immer mehr von gestern sind. Längst könnte Hollywood uns Welten zeigen, die unvorstellbar wären, ohne künstlich erzeugte Bilder, könnte Fantasy entwerfen oder Sci-Fi oder Paralleluniversen, die Avatar oder The Shape of Water wirken lassen würden wie die Augsburger Puppenkiste. Stattdessen bekommen wir einen aufwendig rekonstruierten Star der 50er als Zombie im Rahmen einer patriotischen Haustierschnulze. Danke. Next, please. Na dann, sind wir mal gespannt auf morgen.
Der Blick in die Feuilletons war das von Hans von Trotha. Soweit unser heutiges Fazit mit Eckart Röhlke am Mikrofon. Ich danke für Ihr Interesse. Guten Abend.